Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform. Heute ist Dan Manzen bei uns im Studio, der als einer der Dreh- und Angelpunkte der Poetry-Slam-Szene in Süddeutschland gilt und der seit knapp 20 Jahren jene Szene begleitet, die einst als Randerscheinung irgendwo zwischen Hip-Hop und Literatur-Nerds galt und heute bereits im Abendprogramm der Öffentlich-Rechtlichen problemlos seinen Platz findet. Kennen tut man ihn seit vielen Jahren unter seinem Künstlernamen Bo Bilanski. Bo, einen wunderschönen guten Tag.
Hallo.
Habe ich das jetzt richtig gesagt, Bilanski?
Ja, aber du hast mich Bo genannt,
ich heiße Co. Entschuldigung. Co. Warum du so heißt, das will ich nachher auf jeden Fall noch wissen. Du bist jetzt gerade von München angekommen, ne?
Richtig.
Was hört denn so ein Mensch, beziehungsweise was liest so ein Mensch wie du im Zug?
Ich habe gar nichts gehört und gar nichts gelesen. Ich habe noch ein paar E-Mails geschrieben im Zug, weil man sonst nicht dazu kommt. Deshalb mache ich so ein bisschen Büroarbeit dann auch noch auf der Fahrt nach Ulm.
Okay.
Oder auf der Fahrt zu anderen Auftritten.
Hörst oder liest du sonst noch Bücher? Also wenn jetzt, um die Frage nochmal aufzunehmen.
Ja, es ist schwer, da noch tatsächlich außerhalb von meinem Beruf, kann man ja sagen, das ist mein Beruf, wirklich Zeit zu finden und Muße zu finden, Geduld zu finden dafür, ein Buch in die Hand zu nehmen. Also tatsächlich lasse ich mir das Ganze lieber auf der Bühne vortun.
Okay, und genau darum geht's in der kommenden Stunde. Die 60 Minuten drehen sich um das um Poetry Slam, um den Weg dorthin und natürlich auch um deinen Weg. Heute bei uns in der Plattform ist Co. Bilanski, Veranstalter, Motor und Szeneguide in Sachen Poetry Slam. Bevor wir jetzt über das Hier und Heute reden, lass uns doch mal die Uhr gutes ordentliches Stück zurück, denn du bist geboren 72 in München. Was war das für ein München, das du dann so, ja, sagen wir mal, erlebt dann ab Ende der 70er, in das du Ende der 70er hineingewachsen bist?
Ende der 70er, muss ich echt weit zurückdenken, also...
Beziehungsweise, also so dieses München, was du als Kind erlebt hast.
Dieses München, das ich als Kind erlebt habe, okay. Puh, du stellst Fragen. Darauf war ich jetzt wirklich nicht vorbereitet, also...
Positiv behaftet?
Ja, schon irgendwie. Also München ist meine Stadt. Ich habe mich nie aus München wirklich wegbewegt. Ich war ein paar Jahre als Kind im Internat, aber hatte auch nie den Drang, aus München wegzuziehen, sondern eigentlich eher immer den Drang, aus München was zu machen. Also München wird ja zu Recht so als relativ verschlafen angesehen, also zu Recht teilweise nur, aber wenn man die richtigen Orte kennt, wo man hingehen muss, wo man sich hinbewegen muss, dann sieht das schon ganz anders aus. Aber ich wollte dann nie nach Berlin oder nach Hamburg oder Leipzig, Wien oder wohin auch immer flüchten, sondern eigentlich eher aus den Gegebenheiten irgendwas Vernünftiges machen und im Grunde genommen ist das auch so der Hintergrund, warum ich mich dann entschieden habe, selbst als Veranstalter tätig zu werden.
Du hast so ein saures Hochdeutsch. Bist du nicht so gar nicht bayerisch aufgewachsen?
Meine Mutter kam aus dem Osten, also insofern war es schwierig, zu Hause bayerisch zu sprechen. Ich habe in der Tat auch überhaupt kein Talent für Dialekte. Also ich kann keine Dialekte imitieren und deshalb würde ich mich auch nie trauen, bayerisch zu sprechen. Das wäre ein Verbrechen geradezu.
Naja gut, also du bist ja trotzdem überzeugter Münchner, hast du gesagt.
Ja, also
von daher geht das zusammen.
Ja, also ich bin im Schwabinger Krankenhaus geboren. Münchnerischer geht's fast nicht mehr.
Warst du eigentlich als Schüler jemand, der das Fach Literatur geliebt hat?
Erst relativ spät, muss ich zugeben. Ich glaube, die Liebe zur Literatur ist auch sehr abhängig vom jeweiligen Deutschlehrer. Der kann einen damit sehr quälen und einem damit die Lust auch total vergällen. Aber ich hatte dann irgendwann in der 10. Klasse eine Deutschlehrerin, die mich richtig begeistert hat, für klassische Werke, vor allem auch für klassische Dramen. Und das war für mich auch so eine Art Initialzündung eigentlich, meine Liebe zur Literatur dann auch irgendwie mir einzugestehen und das weiter zu verfolgen.
Was war das dann für Stoff, den du von, ja, was hast du da in Erinnerung?
Also ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Ich bin ein notorischer Schulversager gewesen und bin dann irgendwann auf eine Privatschule gekommen, die eigentlich rein dazu da war, auf Prüfungen vorzubereiten. Ich habe dann den Hauptschulabschluss nachgemacht, ich habe dann die mittlere Reife nachgemacht und eben mit der mittleren Reife kam diese Deutschlehrerin und habe dann ein Jahr übersprungen, also die 11. Klasse übersprungen und sollte in 2 Jahren zum Abitur geprügelt werden quasi. Und habe mir dann auch in der Tat wirklich jedes prüfungsrelevante Werk reingezogen. Also ich habe ganz bestimmt mehrere Dutzend Dramen gelesen, fast schon dreistellig, denke ich mal, um auch dann ja das Richtige zu erwischen, das bei der Prüfung gefragt wird. Und da bin ich in der Tat dann auch auf den Geschmack gekommen. Das hat mir richtig gut gefallen und hatte da auch ein paar Freunde dabei. Wir haben das so ein bisschen zum Kult erhoben, irgendwie dann diese Dramen nachzuspielen oder nachzusprechen. Und war eben dieser Deutschlehrerin auch geschuldet.
Okay. Hast du dann auch irgendwann mal die Ambition gehabt, selber zu schreiben?
Nein, komischerweise gar nicht. Also weder in dieser Zeit als Literaturbegeisterter noch dann in meiner Zeit, als ich mich wirklich aktiv am Literaturgeschehen beteiligt habe, hatte ich irgendwie mal den Drang, selbst zum Stift zu greifen und irgendwas Poetisches zu verfassen. Da weiß ich nicht, ist einfach nicht meine Ausdrucksform.
Hm. Und trotzdem sitzt du halt mittendrin. Einer deiner damaligen Schulfreunde, habe ich gelesen und habe ich gehört, ist der Rail Patzak, mit dem dich heute noch vieles verbindet. Wie lange liegt das denn schon zurück, dass ihr euch kennengelernt habt?
Wir haben uns im Jahr 1989 kennengelernt. Also das war dieses Jahr, in dem ich dann von öffentlichen Schulen abgelehnt wurde und nur noch auf dieser Privatschule untergekommen bin. Und da war er eben dann auch schon. Und 2 Jahre lang haben wir mehr oder weniger aneinander vorbei gelebt und wurden dann zusammen in eine Klasse gesteckt, eben in diese 12. Klasse, haben beide eben eine Klasse übersprungen und das hat uns zusammengeschweißt. Also wir kannten uns als Einzige schon vorher und hatten eben auch gleiche Interessen, Musik, Literatur und so weiter. Und da ist er an mich und ich bin an ihn geraten und an genau den richtigen jeweils.
Hattet ihr also gemeinsame Interessen? Du hast jetzt gerade auch gesagt, das Gleiche gelesen, das Gleiche gehört. Was hast denn du für Musik gehört?
Ja, also meine Sozialisation ist eigentlich schon eher Punk, Rock, Hardcore, Gitarren, Alternative Rock vielleicht, also schon eher Gitarrenmusik. Jetzt so in den letzten Jahren bin ich schon auch auf den elektronischen Geschmack gekommen, aber eigentlich komme ich schon eher vom Punk, ja.
Okay, also gar nicht so, wie das Klischee immer ist, die Leute vom Poetry Slam, die müssten irgendwo alle aus dem Hip-Hop kommen. Da war bei dir doch, wobei Punk ja auch durchaus auch Aussage hat, ne?
Richtig, das auf jeden Fall. Und ich würde eher sagen, dass ich durch Poetry dann zum Hip-Hop gekommen bin.
Also den anderen Weg.
Ich habe den anderen Weg gewählt.
Was war deine Lieblingsband oder was hast du gerne gehört?
Also ich habe Sonic Youth verehrt und ich habe die Dead Kennedys verehrt. Das waren meine beiden All-Time-Favorite-Bands.
Okay. Hörst du es heute noch ab und zu, oder?
Hör ich heute noch, ja.
Bis immer noch zu haben.
Und natürlich auch Jello Biafra ist ja auch ein großer Spoken-Word-Künstler.
Mhm. Stimmt, ja.
Auch da ist die Verbindung bestehen geblieben.
Okay. Ich würde sagen, wir hören jetzt nochmal Musik und danach bin ich mal ziemlich gespannt, wie du eigentlich wie du eigentlich zum Poetry Slam überhaupt gekommen bist. Coe Bielanski bei uns in der Plattform, ein Fachmann in Sachen Poetry Slam, beziehungsweise einer, der schon ganz lange dabei ist, und diese Chance sollte man dann eigentlich auch mal nutzen, um die Ursprünge und den Background dieser uns heute so wohlbekannten Kunstform mal ein bisschen stärker zu beleuchten. Das will ich jetzt in der nächsten Gesprächsrunde sehr gerne mal machen. Wir haben vorher über deine Schulzeit gesprochen. Gehen wir jetzt ein Stück weiter. Wie kamst du denn eigentlich in diese Poetry-Szene, beziehungsweise gab es die denn in München vor 20 Jahren überhaupt in diesem Stil?
Vor 20 Jahren hat sich die Szene gerade erst so entwickelt und es gab so eine Art Vorläufer eines Poetry-Slams von einem Rundfunkjournalisten initiiert, das nannte sich Literaturslam. Der hat ein paar Dokumentationen fürs Radio über den Bayerischen Rundfunk, damals übers New Eureka Poets Café in New York gemacht und ja, empfand das Format als sehr unterhaltsam und hat versucht, das eben in München unter den damaligen Umständen quasi nachzuspielen, bloß hatte das Ganze so mit Performance Poetry, wie man es vielleicht jetzt heute kennt, relativ wenig zu tun. Es war eher so ein Wettlesen, kann man sagen. Es stand ein Tisch auf der Bühne und es stand ein Stuhl auf der Bühne und man hatte dann statt des Wasserglases eine Bierflasche, um das Ganze eben irgendwie clubbiger und kneipenmäßiger zu gestalten. Und las dann 10 Minuten so vor sich hin. Also es hatte relativ wenig mit dem Poetry Slam zu tun, den er auch aus Amerika damals vorgestellt hat. Und das war aber in der Tat so ein bisschen ein Treffpunkt für junge Literaten geworden. Und dort ging eben auch mein damaliger Schulfreund Rail Patzak hin, um Gedichte vorzutragen. Und der hat mich damals mal mitgenommen. Und parallel dazu eigentlich gab es eine Tour von Künstlern aus dem New Eureka Poets Café. Da war, glaube ich, damals Maggie Estep mit dabei, die erst vor kurzem gestorben ist. Und Bob Holman, der große Impresario, hat das Ganze präsentiert. Und das war dann auf der anderen Seite halt für mich so die Initialzündung. Also auf der einen Seite hat man eben die deutsche Version gesehen und auf der anderen Seite gab es eben durch diese amerikanischen Spoken Word Poeten das Original zu sehen. Und da erst hat sich für mich dann der Horizont eröffnet, wie das Ganze wirklich aussehen kann. Und Rail und ich, wir haben dann die Vision entwickelt, dass in München umzugestalten und da kam uns relativ recht, dass das Interesse an diesem Literaturslam des Kollegen Bruckmeier doch sehr, sehr schnell sank und irgendwann saß er da mit 50 Leuten und eine alternde Diva hat mit irgendeinem Gezwitscher Gesang gewonnen und zwar schon zum zweiten Mal hintereinander. Also die Jury hat sich auch komplett gegen den Veranstalter und gegen die Veranstaltung gestellt, sodass der am Ende des Abends entnervt das Handtuch geworfen hat. Und dann waren wir eben zur Stelle und haben gesagt, okay, die Veranstaltung an sich ist hat Potenzial. Das Substanz, wo es damals eben schon stattfand, war, ist ohnehin ein großartiger Club und wir haben uns dann eben das Recht gesichert, diese Veranstaltung nach unseren Vorstellungen umzugestalten und fortzuführen.
Also ihr seid da eingestiegen mit den Clubbesitzern, was genau. Heißt das? Club ist es ja nicht, Substanz ist ja eigentlich eher eine Kneipe, oder?
Ja, ich würde schon als Club bezeichnen. Gut. Ja, Kneipe hört sich so ein bisschen abfällig an, aber das Substanz ist...
Finde ich jetzt nicht, aber... Also ich gehe gerne in eine Kneipe.
Ja, vielleicht ist das ja das Gute am Substanz, dass es der eine als Club begreifen kann und der andere als Kneipe. Also vielleicht ist das genauso die Nische. Also
das war dann so die Keimzelle im Prinzip für euch. Ihr habt... wie viel denn wart ihr da? Wie war das dann, das Umfeld? Also München war da, glaube ich, ziemlich früh dabei. Ich habe gelesen, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg waren wohl irgendwie auch so im Aufbruch.
Nicht ganz. Also Berlin, das waren die Ersten. Die haben 1994 angefangen mit Ex-GIs und so weiter. Also es war eigentlich ein rein amerikanischer Slam, wo sich ein paar Deutsche dann eben dazugesellt haben im Laufe der Zeit. Und relativ kurze Zeit später fing dieser Literaturslam da in München an. Und das lief so anderthalb Jahre bis Anfang 1996 oder Ende 95. Wir haben dann im Februar 96 angefangen, also vor ziemlich genau 18 Jahren. Und dann erst kam kurze Zeit später, glaube ich, Düsseldorf. Hamburg war ungefähr ein Jahr später und in Frankfurt haben wir, glaube ich, Frankfurt kann ich genau sagen, weil Reil und ich dort den ersten Slam moderiert haben, nämlich, das müsste 97 oder 98, 97 müsste es gewesen sein, 97 so zur Buchmesse etwa.
Ah ja, im Zuge der Buchmesse oder also hat das zum Programm
gehört? Es hatte was mit der Buchmesse zu tun, ich glaube schon, ja.
Und wie stark war die Szene zu diesem Zeitpunkt schon vernetzt?
Es fing gerade so an. Also wir haben natürlich relativ schnell schon auch nach Mitstreitern gesucht im gesamten Bundesgebiet. Und so eigentlich ein Tag der Gründung der deutschen Slam-Szene könnte man den Karfreitag im Jahr 1997 bezeichnen, weil dort in Berlin im Exenpop, wo damals der Berliner Slam noch stattfand, haben sich die Hamburger Veranstalter getroffen. Da war Bas Böttcher, den man ja immer noch kennt, der damals so als herausragender Rap-Poet und aufkommender Musik- und Showstar eigentlich auch galt, ja, der war eben auch da und Reil und ich, wir haben auch einen Ausflug nach Berlin gemacht und so trafen wir zum ersten Mal alle zusammen und haben beschlossen, dass es im Herbst später, also im Herbst 97 dann die ersten deutschsprachigen Meisterschaften geben soll in Berlin eben im Exenpop.
Ah ja, okay. Also da wurde quasi zum ersten Mal das zusammengefasst, was bis dahin
so Blümchen waren. Da haben sich die Leute kennengelernt, die sich bis dato bloß vom Telefon lose kannten oder gab es damals schon E-Mails, ich weiß es gar nicht. Also es ist auf jeden Fall echt lange her schon und es war ein loser Kontakt, der da wirklich verfestigt wurde.
In den USA waren das ja gerade Rapper und Sänger, die im Hip-Hop verwurzelt waren, die da so diese Spoken-Word-Tradition begründet haben. Wie war denn das mit dem deutschen Hip-Hop, mit der Hip-Hop-Community? Hat die da auch Einfluss genommen? Hat das da auch eine Rolle gespielt oder ist es bei uns nicht so zum Tragen
gekommen? Muss ich dir auch ein bisschen widersprechen. Also der Ursprung des Poetry Slams in den USA ist Chicago. Mark Kelly Smith, ein ehemaliger Bauarbeiter, dem herkömmliche Lesungen zu langweilig waren, hat sich eben dieses Wettbewerbsformat ausgedacht, eigentlich auch bloß, um einen Lückenfüller zu haben für Aufführungen mit seinem Chicago Poetry Ensemble, die er einfach dann zeitlich nicht mehr gebacken gekriegt hat. Also es war ihm dann irgendwann zu viel, mit diesem Ensemble jede Woche neue Texte aufzuführen. Und deshalb hat er sich gedacht, sollen mal die anderen ran. Wer immer auftreten möchte, kann das machen. Und natürlich wurde eben diese offene Bühne, dieses Wettbewerbsformat relativ schnell populärer als die eigentlichen Auftritte des Ensembles. Aber der Hintergrund von Mark Kelly Smith ist ein relativ klassischer, also der steht schon auf klassische amerikanische Literatur oder steht für klassische amerikanische Literatur, also zum Beispiel Sandberg interpretiert er sehr, sehr gerne und ist vielleicht dann, wenn man es in den literarischen Kontext setzt, eher vielleicht so in der Nachfolge der Beat Generation zu sehen.
Okay.
Die andere Seite ist dann die, die ein paar Jahre später in New York aufkam, im New Yorker Poets Café. Das waren eben dann sehr viele Schwarze, die aufgetreten sind, sehr viele Latinos, wie der Name schon sagt, New Yorker, also eine sehr große puerto-ricanische Fraktion, die dort sich niedergelassen hat und da kam dann eben der Promoter Bob Holman auf die Idee, das, was er in Chicago gesehen hat, bei Mark Smith in New York umzusetzen, eben in diesem literarischen oder in diesem legendären Literaturcafé mit Miguel Algarin zusammen. Und das hatte dann in der Tat auch diese Hip-Hop-Note,
okay,
die man heute auch in erster Linie mit Slam verbindet. Das ist aber eher die New Yorker Schiene, würde ich mal sagen.
Genau. So eher eigentlich ein zweiter Step dann.
Richtig, aber auch eigentlich der wesentlich populärere Versuch, Poetry Slam in die Öffentlichkeit zu bringen, weil er dann relativ schnell auch mit MTV kooperiert hat und sich eigentlich alle damals populären Spoken-Word-Künstler gesichert hat, die sogar auf ein Label mitgenommen hat, und das wurde damals, oder das ging damals richtig durch die Decke, während eben die Sache mit Mark Kelly Smith relativ lange so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde, würde ich sagen, in der Öffentlichkeit.
Okay. Jetzt hast du mir einen wunderschönen Rückblick über diese amerikanische Szene. Nein, fand ich jetzt auch hochinteressant. hätte ich dich sowieso noch danach gefragt. Aber jetzt, wenn ich jetzt noch trotzdem zurück nochmal nach Deutschland darf, zu der Frage, war dann in Deutschland auch im Prinzip diese Hip-Hop-Community, an Hip-Hop meine ich jetzt natürlich die Leute, die stark auf die Sprache, also eigentlich eher die Rapper, ja, nicht den Sound, waren die Rapper da irgendwo auch mit dem Motor, sind da mit eingestiegen?
Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Also es ist eigentlich auch 18 Jahre später so, dass man diesen Leuten, wenn man sie gerne haben möchte, hinterherlaufen muss. Also das nähert sich manchmal ein bisschen mehr an und dann entfernt es sich wieder, aber teilweise ist es in der Szene geradezu richtig verpönt, auf einem Poetry Slam aufzutreten. Das sind dann so die Gymnasiasten-Rapper und so weiter. Es hat keine Credibility, auf einem Slam aufzutreten. Und wir versuchen immer wieder interessante und auch wirklich sowohl wortstarke als auch aussagestarke Rapper zu integrieren, aber das ist wirklich eine Sisyphus-Arbeit.
5RMC, Hauptstadt Fieber. Wir waren zuletzt genau bei dem Thema, nämlich rappende Poetry Slammer oder ja oder nein. 5RMC, hast du gesagt, ist ja durchaus jemand, die in dieser Szene sich bewegt hat.
Ja, da hast du jetzt mal wirklich eine löbliche Ausnahme gefunden, kann man sagen. Also Fiber, würde ich sagen, ist vielleicht sogar durch diese Doppelfunktion als Rapperin, als Musikerin und dann eben als Spoken-Word-Poetin nochmal richtig durchgestartet. Und sie war sogar deutschsprachige Meisterin 2005 im Teamwettbewerb, also hat sich lange Jahre in dieser Szene aufgehalten. Ich kenne sie sehr gut, man hat es ja gehört, sie ist auch überzeugte Münchnerin. Sie ist sogar meine Nachbarin, also ich sehe sie dann manchmal beim Einkaufen im
Westend. Also sie lebt nach wie vor noch in München?
Ja, sie ist ja jetzt mittlerweile Moderatorin beim ZDF Kulturkanal. Gibt es ihn überhaupt noch? Oder bei Dreisat irgendwie sowas?
Noch gibt es ihn, ja.
Ja, also auf jeden Fall ist sie ständig unterwegs, sowohl wegen der Musik als auch wegen Moderieren im Fernsehen. Das heißt, viel wird sie nicht in München sein, aber ab und zu läuft sie mir schon über den Weg und ich kann schon sagen, dass sie eine entfernte Freundin von mir ist. Ja. Und sie hat auch viel Workshops gegeben für uns in München. Wirklich lange Jahre arbeiten wir schon zusammen.
Sie ist jetzt aber in der Poetry-Szene nicht mehr so unterwegs. Du sagst, sie macht tausend andere Sachen. Ja,
hat sie einfach wahrscheinlich auch die Zeit nicht mehr dafür. Mhm. Also sie hat diesen ZDF-Kulturkanal Poetry Slam moderiert. Das ist vielleicht so die der letzte Berührungspunkt gewesen. Aber aktiv, glaube ich, würde man sie auch nicht mehr bekommen, weil das, ich denke, das ist schon das Richtige für sie, dass sie sich dann auch fokussiert auf die ohnehin zahlreichen Projekte, die sie hat. Ja.
Sich nicht drin verliert, weil sie ist ja auch noch Moderator. Also ich weiß es gar nicht, ob sie auf FM4 noch tätig ist.
Macht sie noch,
ob sie den,
macht sie noch.
Die
ich glaube, das ist ihre große Leidenschaft, der Ponyhof bei FM4. Und ich glaube, das würde sie auch so leicht nicht aufgeben.
5RMC, eine Interpretin, die wir hier auf Radio Free FM immer gerne spielen und auch gerne mögen. Wir haben heute Co. Bilanski hier bei uns in der Plattform. Unser Thema ist der Poetry Slam, ein Mann, der schon seit knapp 20 Jahren mittendrin sitzt. Jetzt möchte ich nochmal kurz zum euren Anfängen in München. Wie war das? War das dann von Anfang an gleich ein Renner? Waren da immer schon diese Besucherzahlen, von die wir sie heute gewöhnt sind? Oder wie musstet ihr euch das aufbauen?
Also es war schon von Anfang an relativ voll. Es kamen eigentlich nie weniger als 200 Besucher in Substanz, was die Substanz gut füllt, würde ich mal sagen, wenn man auch noch bestuhlt oder Tische aufstellt oder sowas. Aber es war natürlich nicht vergleichbar mit dem Rummel, der heute herrscht, wenn Poetry Slam ist. Aber das Format wurde schon von Anfang an angenommen, das muss man schon sagen. Und über Besucherknappheit konnten wir uns nie beklagen, dann eher über das, was anfangs so auf der Bühne dargeboten wurde, weil es war schon am Anfang so eine Bühne für allerhand Desperados, würde ich mal sagen. Also diejenigen, die eben mit dem Literaturbetrieb nicht klar kamen, die kamen dann eben erstmal zum Slam und da kamen sie dann natürlich auch nicht klar und musste schon erstmal ein paar Jahre warten, bis es sich wirklich so eingebürgert hat, dass man vielleicht auch einen Text auswendig vortragen kann beispielsweise oder dass man dass das Ganze gestisch, mimisch unterstützt, dass man vielleicht auch vorbereitet auf die Bühne geht. Solche Geschichten, ja.
Es ist ja eine Variante.
Kann man ja
auch vorbereitet.
Nicht von Nachteil, ja.
War das von Anfang an, du hast vorher das Wort Jury erwähnt, also auch selbst in diesem Vorläufer, der im Substanz, wie habt ihr das dann mit der Jury gemacht?
Das war eine der ersten Änderungen, also allererste Änderung war runter mit dem Tisch und dem Stuhl. Zweite Veränderung war: Jury muss weg, wir wollen das ganze Publikum entscheiden lassen. Wir hatten dann in den Anfangsjahren noch eine Band mit dabei, um irgendwie so ein rundum Unterhaltungskonzept zu bieten. Das haben wir dann aber auch 2006 gelassen, weil wir merkten, das Publikum will eigentlich nur noch Poetry hören und geht dann, wenn eine Band ist, nach draußen zum Rauchen oder zum Diskutieren oder was weiß ich was. Also deshalb haben wir uns dann ab 2006 wirklich für das jetzige Konzept entschieden, dass wir nur noch Poetry Slam bieten und versuchen, möglichst die besten Leute des Landes oder auch internationale Gäste zu präsentieren und aber auch auf der anderen Seite Münchner Leuten eine Chance zu geben.
Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dort funktioniert es also so, das Publikum entscheidet gemeinsam.
Richtig, das ist ja auch in Ulm so oder eigentlich ein gängiges Prinzip. Es gibt eigentlich diese beiden Abstimmungsmethoden. Entweder setzt man eine aus dem Publikum vorher rekrutierte Jury ein, die dann so Notentäfelchen erhalten und zwischen 0 und 10 Punkten Noten vergeben können, meistens mit einer Dezimalstelle dahinter und die höchste und die niedrigste Punktzahl wird gestrichen für den Fall, dass dann noch irgendwie die Mama in der Jury sitzt und dann ihrem Burschi irgendwie lauter Zehner gibt oder sowas oder irgendwie die Ex-Freundin sitzt in der Jury und möchte auf diesem Wege dann nochmal die Beziehung aufarbeiten.
Ja.
Und gibt nur 0 Punkte, keine Ahnung, also um Ausreißer nach oben und nach unten zu vermeiden. Das ist eben die eine Methode. Die andere Methode ist die basisdemokratische, die man bei lokalen Slams eigentlich öfter sieht, dass das ganze Publikum abstimmt und das ist natürlich auch eine Stimmungssache einfach, wenn sich dann jeder ins Zeug legt und trampelt und kreischt und johlt und so weiter, dann kriegt man da schon Gänsehaut als Moderator und wenn man das so anstacheln kann.
Du moderierst ja regelmäßigst. Ja. Wie schwer oder wie einfach ist es, diese Lautstärke des Trampelns oder der Leute zu erkennen? Ist da manchmal auch ein bisschen...
Ja, es ist höllisch schwer natürlich und ich habe im Laufe der Jahre schon so oft Prügel angedroht bekommen und weiß nicht, wie oft mir Leute an die Gurgel wollten, Besucher wie Teilnehmer, weil ich das anscheinend falsch gehört habe, aber ich habe noch nie wissentlich eine Fehlentscheidung getroffen und man muss sich das natürlich immer vergegenwärtigen, dass es sich in den jeweiligen Bereichen des Raumes völlig anders anhört. Also wenn du hinten stehst und um dich herum klatschen alle für einen, dann denkst du, Mensch, der hat ja bombastischen Applaus jetzt bekommen. Mhm. Aber du hörst natürlich nicht, ob da vorne genauso viele Leute klatschen. Ja? Und ich nehme dann halt immer das, was vorne bei mir ankommt und liege damit, würde ich mal sagen, zu 75% richtig.
Mhm.
Aber eine gewisse Fehlerquote kann man natürlich nie ausschließen. Aber die können natürlich auch nicht, die kann natürlich auch nicht ausgeschlossen werden von den Leuten, die mich kritisieren, ja, dass ich die falsche Entscheidung getroffen habe, weil die können genauso falsch hingehört haben. Und für die Frage, dass du, oder für den Fall, dass du jetzt fragst, so ein Dezibelmesser kommt überhaupt nicht in Frage, weil da müsste man wahrscheinlich dann 10 im Raum aufhängen und dann einen Durchschnittswert ermitteln und so.
Hatte ich jetzt nicht vorzufragen.
Okay. Gott sei Dank, weil das ist technisch ein Schnickschnack und das nimmt einem Slam auch die Unmittelbarkeit. Nein. Und es geht ja auch um nichts in der Regel. Ja, es geht um eine Flasche Schnaps und die teilen sich danach ohnehin alle. Also wer dann jetzt nur Zweiter geworden ist, der kann das auch verschmerzen.
Du hast diese Slams dann von München bald auch in andere Städte gebracht.
Ja.
Ist das richtig? War das Berufung oder war es eine interessante Geschäftsidee?
Das war Berufung, weil ich am Anfang oder weil Rail und ich am Anfang überhaupt nicht dran gedacht haben, dort in dieser Stadt selbst auf die Bühne zu treten und dort selbst aktiv zu werden. Einer der ersten Slams, die wir unterstützt haben oder so in Gang gebracht haben, war übrigens der auch in Ulm. Mhm.
Das über war, den wir nachher noch reden.
Das war 1997 schon im Wilden Mann damals und es war auch ein Slam, der, es war eigentlich gar kein Slam, es war ein Open Mic ohne Abstimmung, aber dort in Ulm wohnte damals ein guter Freund von uns und dem haben wir gesagt, mach doch auch mal einen Slam, dir gefällt es doch so gut bei uns. Mhm. Und dann haben wir ihm halt regelmäßig Poeten vorbeigeschickt, sind selber nach Ulm gefahren und haben da versucht, eben auch sowas in Gang zu bringen, was dann auch wirklich 2-3 Jahre sehr, sehr gut lief.
Mhm. Wie das dann in Ulm so genau abläuft, beziehungsweise wie es dann in Ulm dazu gekommen ist, dass wir heute im Roxy sind, da wollen wir in der letzten Runde drüber reden, auch über das, was aktuell ist, denn wir bewegen uns schon langsam auf das Ende der Stunde zu. Heute bei uns in der Plattform Coe Bylanski, Urgestein der deutschen Poetry-Szene und bis zum heutigen Tag regelmäßig Veranstalter von Slams in Süddeutschland, unter anderem eben auch in Ulm, da haben wir gerade drüber gesprochen und genau heute Abend findet wieder ein Slam statt und zwar in den Roxy-Hallen. Wie kam es eigentlich zu dieser Zusammenarbeit? Du hattest das schon angedeutet, vor langer Zeit im Wilden Mann hat alles angefangen, wie ging es dann weiter?
Dann gab es eine längere Pause. Es gab auch andere Veranstalter in Ulm, die sich an Poetry Slam versucht haben. Da habe ich das auch so ein bisschen aus den Augen verloren. Und irgendwann gab es dann keinen Slam mehr in Ulm. Und ich habe mich mit Rail damals an die alten Zeiten im Wilden Mann erinnert und dass das Publikum einfach außer Rand und Band war damals. Und ich hatte Ulm schon immer als sehr, sehr gutes Pflaster in Erinnerung, sodass wir dann irgendwann versucht haben, hier am Theater mal vorstellig zu werden, auch wegen eines Dead or Alive Poetry Slams, ein Format, das wir in München damals erfunden haben und das wir...
Ah, das kam von euch.
Das kam von uns, genau.
Ich war ja jetzt gerade erst vor kurzem wieder.
Richtig, genau.
Und ich... Es war, glaube ich, schon das fünfte Mal, oder?
Genau, ja. Vierte oder vierte Mal, glaube ich, ja.
Und das war ein Format, was ihr eigentlich.
Das haben wir an den Kammerspielen 2003 ins Leben gerufen. Das hat sich eigentlich in im ganzen deutschsprachigen Raum an Theaterhäusern durchgesetzt, richtig. Okay. Und wir dachten dann halt auch, warum nicht in Ulm? Warum stellen wir das Ganze nicht mal vor? Und haben dann Gott sei Dank den Michael Sommer getroffen, den Dramaturgen am Theater. Und der war von Anfang an sehr, sehr aufgeschlossen und hat jahrelang eben in der Podiumbar quasi in Eigenregie diesen Poetry Slam vorbereitet, inklusive Stühle aufbauen, Vorverkauf betreuen und so weiter. Das lief, ich glaube, 3 Jahre lang in der Podiumbar, war bis auf ein einziges Mal immer ausverkauft und angesichts der Tatsache, dass der Slam erst um 22 Uhr stattfand, ist das schon ganz erstaunlich, muss ich sagen. Aber irgendwann wurde ihm die Arbeit einfach auch zu viel und er hat uns quasi ans Roxy vermittelt, hat gemeint, ich bringe euch zusammen, dass das Format hat in Ulm natürlich noch viel mehr Potenzial, wenn man das Ganze zur Primetime um 20 Uhr macht. Und ich stelle euch die Laurence vom Roxy vor. Und ja, so war es dann, dass wir im März vor 2 Jahren im Roxy gelandet sind. Allerdings musste sich Reil leider Gottes dann aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen, weil er diese ganze Rumfahrerei, dieses Tourleben auch nicht so richtig vertragen hat. Und genau seitdem moderiere ich in Ulm mit der Dana Hoffmann zusammen den Poetry Slam. Mhm.
Das ist heute Abend auch wieder. Weißt du zufällig, das wievielte Mal das jetzt schon stattfindet?
Boah, ich zähle da gar nicht mit. Ich mache so viele Slams in verschiedenen Städten, da würde ich total durcheinander kommen. Es müsste jetzt so der 20. schätzungsweise sein. Also
wenn du sagst, 2 Jahre.
Ja. Also kommt ungefähr hin. Genau, und haben wieder wunderbare Gäste aus ganz Deutschland, aus Berlin, aus Hamburg, aber auch heute in schöner Weise sehr viele lokale Leute, die sich angemeldet haben. Das ist eben auch sehr wichtig, dass der Slam nicht nur importiert ist, sondern dass auch tatsächlich Leute aus Ulm und Umgebung sich beteiligen an dem Slam.
Wie hoch ist der Anteil heute? Weißt du
es schon? Es sind heute 5 Leute, die sich angemeldet haben. Und das ist für uns ganz ordentlich. Ja, das ist fast ausgeglichen. Gäste und Locals.
Okay. Ist Ulm da so ein gutes Pflaster? Also ist es immer so, dass ihr so gute Anmeldungen habt seitens der Region jetzt hier? Oder ist es Zufall eher?
Das muss ich sagen, leider nein. Also komischerweise entwickelt sich in Ulm, obwohl es wirklich lange Jahre schon Slam gibt in der Stadt, keine lokale Szene. Also es ist wirklich so, dass Leute mal eine Zeit lang dabei bleiben, aber dann auch irgendwann auf Nimmerwiedersehen verschwinden, leider Gottes. Und dass es auch wirklich niemals einen Slammer gab, der sich durch besonderes Engagement, dadurch, dass er irgendwann auf Tour gegangen ist, auf andere Slams gegangen ist, in anderen Städten, sich irgendwie so richtig hervorgetan hat. Also das war leider nie der Fall.
Und also Ulm hat nie so, es gibt ja durchaus, ich würde es jetzt mal ganz vorsichtig sagen, Stars.
Ja.
Also Leute, die man ja dann auch teilweise aus dem Fernsehen kennt. Ich erinnere mich dran jetzt an den letzten Dead or Alive. Da waren durchaus Gesichter dabei, die man kannte. Ja. Also jetzt im Theater. So einen hat Ulm bis jetzt nicht hervorgebracht.
Nee, das muss man leider sagen.
Lachs in der
weiß nicht, woran es liegt. Es ist auch lustigerweise so, dass wir mehr Teilnehmer aus dem Umland haben, aus dem Landkreis so bis runter Günzburg und so weiter Richtung Augsburg fast oder dann Allgäu eben, als aus Ulm Stadt direkt. Das kann ich auch überhaupt nicht einschätzen, woran das liegt. Also falls hiermit jemand zuhören sollte, ein Appell. Es ist nicht so schlimm. Wir behandeln jeden sehr nett und man hat wirklich aufmerksam das Publikum und die Chance, 6 Minuten lang einen Text vorzutragen. Und ja, wir freuen uns tatsächlich über jeden, der sich anmeldet.
Das Format soll ja auch, wenn möglich, noch eine Weile weitergehen.
Ja.
Wäre wünschenswert, ne?
Also ich sehe da ehrlich gesagt keinen Grund, jetzt irgendwie mittendrin aufzuhören. Der Slam ist regelmäßig voll. Dem Publikum scheint es sehr gut zu gefallen. Also ist ja auch nicht selbstverständlich bei dem Dead or Alive Slam jetzt, dass man gut 800 Leute am Sonntagabend ins Theater kriegt für eine Literaturveranstaltung. Also insofern mache ich mir keine großen Sorgen, auch rundherum in allen anderen Städten, die ich so überblicken kann, läuft der Poetry Slam tadellos.
Also du meinst, die Blase ist noch nicht so weit, dass sie irgendwann platzen könnte?
Ich bemühe mich auch, dass ich sie nicht platzen lasse. Ja? Also ich bin jetzt auch niemand, der wirklich auf Teufel komm raus wirklich jede Woche irgendwo einen Poetry Slam veranstalten muss, wie es vielleicht in anderen Städten ist, sodass das Ganze ein bisschen überreizt wird. Aber ich glaube, dass das Ende der Fahnenstange auch noch nicht erreicht ist und dass Gott sei Dank es noch lange nicht so weit sein wird.
Wir werden sehen. Also du denkst, du machst in 10 Jahren immer noch Poetry Slams.
Ja, ich denke, ich bin in einem Alter, wo ich von Tag zu Tag denke eigentlich.
Okay.
Und ja, habe ja nichts anderes gelernt. Also mal schauen. Ich glaube schon.
Okay. Das war Co. Bielanski, eine Stunde lang hier bei uns in der Plattform. Co., vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Hat großen Spaß gemacht,
ja, und
war vor allem auch sehr interessant, deine Ausflüge bis in die amerikanischen Weiten des Poetry Slams.
Ja, bis in meine Kindheit.
Bis in deine Kindheit, ja. Genau. Da haben wir ja auch noch rumgekrustelt. Ja. Mache ich gerne. Auf der anderen Seite vom Mikrofon war nämlich genau der, der so fragt, Rainer Markus Walter. Das war die Plattform auf Radio 4FM. Co., ciao, schönen Abend euch.
Dankeschön.
Wann geht's los heute Abend?
Um 20 Uhr. Und halt, ich möchte noch darauf hinweisen, am Samstag, für alle Leute, die das heute zu kurzfristig ist, am Samstag gibt's in Dornstadt-Temmenhausen einen Poetry Slam, der auch sehr gut besetzt ist. Und da muss ich jetzt meinen Spickzettel holen.
Okay, genau. das darfst du gerne, wir haben noch Zeit.
Gasthaus Krone, so heißt das, um 20 Uhr in Dornstadt, Temmenstadt, mit Andi Valent, Hans, Flo Zieslik, David Friedrich, Philipp Hierold, Ken Yamamoto, Carla Schneekopf und so weiter und so fort.
Das hattest du vorher extra noch gesagt, dass wir das nicht vergessen sollen. Genau. Das haben wir jetzt in dem Fall gemacht. Und jetzt verabschieden wir uns wirklich. Also tschüss.
Tschüss, hoffentlich bis heute Abend.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.